Weebly Politics.
Mit Stefanie Henk
und Florian Kaum.
Ahoi Ökük.
Ahoi, hoi, Flo und ahoi Ulf.
Hallo Ulf.
Hallo ihr Lieben.
Ja, wir haben jetzt zu Folge 64 spontan doch noch was Besonderes für euch, nämlich Ulf. Und wir reden heute über das Unsicherheitspaket. Ich habe auch Überwachungspaket schon gelesen, fand ich auch einen guten Titel. Das ist kein schöner Name, oder?
Ja, also viele, die stimmen und einige, die mehr suggerieren.
Ja, genau. Ja, wir haben heute den 1. Mai, damit ihr wisst, wann wir aufnehmen. Und
Arbeitskampf, sage ich jetzt einfach dazu.
Ja, genau. Ja, naja, und wir kämpfen ja auch alle gegen Überwachung und deshalb Unsicherheitspaket. Ulf, kannst du uns ungefähr erzählen, was da jetzt gerade so drin steht? Oder kriegen wir das irgendwie zusammen ein bisschen auf die Reihe, damit die Leute wissen, worum es eigentlich geht? Weil mir ist aufgefallen, böserweise haben wir gar nicht so richtig schon hier drüber geredet, obwohl es ja auch nicht das neueste Thema ist.
Also nicht aber so ich bin mir nicht sicher, haben wir hier wirklich noch nicht drüber
geredet? Naja, so mal kurz, aber nicht so viel wie jetzt zum Beispiel Chatkontrolle oder Polizeigesetze.
Weil ich erinnere mich an ein Thema Unsicherheitspaket, glaube ich.
Ja, das ist ja schon lange her und das war vielleicht so ein, zwei Mal. Vergleich das mal, wie oft ich über die Chatkontrolle rede.
Ja.
Ja, das stimmt. Wir haben das Sicherheitspaket 2.0, deswegen ist es gar nicht so erstaunlich, wenn ihr da schon mal drüber geredet habt. Also das scheint eine Serie zu werden.
Oh nein.
Wie bei der Vorratsdatenspeicherung, da sind wir jetzt bei Version 3.0. Mhm. Und genau, das ist jetzt das neueste Gesetzpaket der Koalition.
Warum kriegen die schlechten Sachen immer so viele Updates?
Gute Frage.
Ja, das wäre mal eine interessante Frage. Würde mich auch mal interessieren, warum haben wir eigentlich so wenig Zurücknahmen von Überwachungsgesetzen und immer so viele Neuentwürfe und Verschärfungen? Und das hier ist einer davon auf jeden Fall. Wir haben schon mal einen Entwurf gehabt, ist schon ein paar Jahre her, zwei Jahre jetzt gerade mal unter der Ampelkoalition. Und jetzt geht es halt in die zweite Instanz oder die zweite Version, weil die erste damals der CDU nicht scharf genug war. Mhm. Und einigen Bundesländern auch, Berlin und Bayern hatten sich, glaube ich, damals gemeldet und gesagt, naja, so geht das aber nicht, da müssen wir aber viel stärker zulangen und das ist gar nicht ausreichend, was da an Verschärfungen geplant ist und haben das damals im Bundesrat abgelehnt. Grundsätzlich geht es, kann man vielleicht so sagen, um digitale Ermittlungsbefugnisse für die Polizei im Wesentlichen, die Bundespolizei.
Ja,
das passt sehr gut zu den ganzen Polizeirechtsnovellen, das verschränkt sich sehr schön gerade.
Sehr unschön.
Das kann man so als ergänzendes Ding betrachten. Ja.
Ja, und wir hatten ja jetzt diese Woche tatsächlich quasi da Neuigkeiten mit diesen drei Gesetzesvorlagen. Das hat mich ja auch erstaunt, dass das so nebenbei auf einmal passiert ist. Muss ich sagen.
Ja, es wurde irgendwie gar nicht so richtig bemerkt.
Ja.
Tatsächlich geht es da um immerhin Sicherheitspakete, Unsicherheitspakete. Das heißt, viele Gesetze werden gleichzeitig geändert und insgesamt geht es um, je nachdem wie man zählt, 3 bis 4 Gesetzentwürfe. Das heißt, Gesetze, die wieder andere Gesetze verändern. Und da habe ich natürlich auch mal reingeguckt. Wir haben hauptsächlich Änderungen an der Strafprozessordnung, am BKA-Gesetz und am Bundespolizeigesetz. Aber wir haben bei manchen, ist auch noch mit reingerechnet, Änderungen bei der Zollverwaltung und der Finanzkriminalität. Und weil das so ein schöner Gesetzesname ist, wollte ich den mal kurz in voller Pracht hier präsentieren.
Oh ja,
das ist nämlich das Gesetz für mehr Gerechtigkeit durch die Stärkung der Zollverwaltung und die Bekämpfung der Finanzkriminalität. Also so als Ähnliches wie die Beautiful Bill auf Deutsch. Und immerhin steht drin, dass es da um mehr Gerechtigkeit geht. Das finde ich ganz schön. Hätte ich eigentlich von Gesetzen erwartet, dass man das nicht noch reinschreiben muss drüber. Aber Ja, das machen die da. Ansonsten gibt es noch drei weitere Gesetze. Das eine heißt einfach Änderung der Strafprozessordnung und darum geht es da drin auch. Leider.
Ja, bei der Änderung zur Strafprozessordnung war auch viel, wann dann Quellentelekommunikationsüberwachung und solche Sachen eingesetzt werden können, oder? Das war viel die Richtung.
Ich werde hier gerade belagert, okay.
Ja, unsere Katzen sind gerade neugierig. Ja.
Ah, schönen guten Morgen, ein revolutionären Mai auf euch.
Die machen immer Revolution.
Die Strafprozessordnung macht meines Erachtens, also die Staatstrojaner und solche Dinge, die werden hauptsächlich noch in weiteren Gesetzesvorhaben, die gerade parallel laufen, behandelt. Das heißt, wir haben eine große Überarbeitung des Bundespolizeigesetzes, die gerade auch noch läuft. Und das ist eine der Sachen, die ich total wichtig finde. Wir haben sehr, sehr viele Gesetze und Vorhaben, die gerade rollen. Mhm. Und das hier ist nur so ein Teil davon, aber genau, ich bin Teil von einem Bündnis hier, beziehungsweise von einem Netzwerk, das sich dagegen gerade organisiert, hier in Berlin. Und wir wollen uns aber bundesweit vernetzen, auch mit anderen Gruppen. Und da geht es nicht nur um dieses Sicherheitspaket, das ist quasi nur der Auslöser und so der zentrale Ort, an dem ein ganz besonders gefährlicher Teil der Überwachung, nämlich vor allem so elektronische Überwachung durch KI, Befugnisse zur automatisierten Datenverarbeitung drinstehen. Wir haben aber natürlich noch diese ganzen anderen Gesetze, Verschärfung der Polizeigesetze in den Ländern. Wir haben die Vorratsdatenspeicherung, die gerade eingebracht wird. Oh, und das dürfen wir nicht vergessen. Die Geheimdienste sollen mehr Rechte bekommen. Genau.
Ja, Überwachung ist ein Netz, wie ich immer so schön sage. Es ist halt wirklich leider so.
Vor allem spannend finde ich, du hast ja gesagt, du bist ja auch dabei hier was gegen Finanzkriminalität, wo ich ja im ersten Moment eigentlich sagen würde, ja, ist ja eigentlich nicht so schlecht, wenn man da was macht, aber irgendwie befürchte ich, dass das auch nicht unbedingt gut ist, was sie da planen.
Generell geht es bei allen diesen Gesetzesvorhaben, die jetzt im Sicherheitspaket sind, hauptsächlich um diese drei Punkte: den biometrischen Abgleich von biometrischen Merkmalen der Leute gegen Datenbanken, teils der Polizei, teils anderes. Es geht um die automatische Datenanalyse, also das wäre so der Bereich, wo wir Richtung Palantir-Technik gehen, aber das ist nicht nur böse wegen Palantir, wissen wir ja, sondern in sich schon eine böse Sache. Und drittens halt das KI-Training, das sind so die drei Bereiche, um die es hauptsächlich den Gesetzesentwürfen geht.
Das klingt auch in dem Bereich nicht sinnvoll.
Ja, gerade wenn du dir vorstellst, dass dann die ganzen Behörden das ja auch noch miteinander austauschen, was auch nochmal neue Lücken hervorruft und ach Gott, das ist auch sehr gruselig.
So kann man es sehen, genau.
Aber ein kleiner Hoffnungsschimmer, Olif. Du hast schon erzählt, du bist da in einem Bündnis, was dagegen tun möchte. Kannst du da ein bisschen was erzählen?
Genau, wir sind ein Netzwerk. Also ich persönlich bin aktiv als Aktivist im Kleindatenverein. Das ist so eine Gruppe, die zusammen mit anderen Aktiven, wie zum Beispiel den Datenpunks, überall in der Republik kleine Gruppen macht, betreibt, die sich wehren. Und hier in Berlin hat sich aus vielen Gruppen, auch größere dabei, Amnesty International ist dabei und Algorithm Watch und viele lokale Gruppen hier aus der Berliner Szene haben sich zusammengefunden, ein Netzwerk zu gründen. Das heißt, das Netzwerk für Sicherheit ohne Überwachung. Aber das ist das, was wir halt so inhaltlich vertreten, dass Sicherheit eben was anderes bedeuten sollte als das, was das Unsicherheitspaket versucht umzusetzen und uns zu erzählen. So im Sinne von einem super Grundrecht. Das ist eben genau das, was wir gerade nicht brauchen, denken wir. Und da sind wir aktiv und wollen im Juni, und das ist das große Ding, warum ich gerne allen davon erzählen möchte, eine große Demo machen hier in Berlin. Wir werden dann sozusagen eine Anti-Überwachungs-Demo mal wieder haben. wo es dann darum geht, durch Berlin zu ziehen und uns klarzumachen, was es da überall schon gibt, den Leuten klarzumachen und dass wir damit nicht einverstanden sind, dass das so nicht weitergeht. Irgendwo ist jetzt mal eine Grenze erreicht, ja, wo es halt echt nicht mehr zu fassen ist, was da alles so auf einmal auf uns einströmt.
Ja.
Und dafür steht halt dieses Unsicherheitspaket. Sie packen jetzt die Überwachungspakete schon, also mehrere Gesetze in Pakete und das geht gegen alles, was wir so an Grundrechten und demokratischer Kultur hier hatten. Und deswegen müssen wir da was tun.
Ich weiß,
genau, am 13. Ja. Juni wird das sein.
Sehr gut.
Und da laden wir ganz herzlich ein. Also kommt gerne alle. Wir werden tun, was ihr wollt, damit es auch viele sind, damit wir uns wohlfühlen. Es wird bunt werden, es wird die Sonne wird scheinen, das kann ich jetzt schon mal garantieren. Wir werden eine schöne Strecke durch die Stadt machen. Wir werden diesmal nicht, wie diese Demos normalerweise das machen, durchs Regierungsviertel, das ist nicht so hübsch, sondern wir ziehen so richtig durch die ganzen lebendigen Orte der Stadt, die hier jetzt gerade vom lokalen Polizeigesetz auch noch zu speziellen Kontrollzonen erklärt wurden.
Das ist clever,
und
ja.
Das ich gehört glaub, irgendwie dazu.
Ja, mir fällt gerade ein, ich benutze ja Discord quasi nicht mehr wirklich, aber ich bin trotzdem immer noch, also ich habe ja noch einen Account und ich bin immer noch in einer Berliner Discord-Gruppe. Und also mit Leuten hauptsächlich aus Berlin und da könnte man eigentlich wahrscheinlich mal so einen Link reinstreuen. Weil theoretisch, auch wenn diese Leute Discord benutzen, könnten da einige dabei sein, die da eigentlich die Zielgruppe für sind.
Ja, es ist ja auch der Punkt, dass es so viele Leute immer nicht mitkriegen, was es für Überwachungsmaßnahmen gibt, weshalb ja auch die Idee, nicht durchs Regierungsviertel zu laufen, so gut ist, finde ich.
Ja.
Weil ihr müsst ja die Leute erreichen. Also ich hoffe mal, ich kann. Ich habe theoretisch am 13. schon eine Verpflichtung, aber mal gucken, vielleicht habe ich die doch nicht. Dann komme ich auch.
Bring die Verpflichtung gern mit.
Ja, die Verpflichtung also ist ein Stadtteilfest. Es wird schwierig.
Ja. Es wird schwierig mitzunehmen. Ja. Stadtteilfest in Kotter Stadtteilfest in Berlin.
Schwierig. Gorbitz, aber ja.
Gorbitz, naja, okay, ich wusste jetzt nicht mehr, was es ist. Aber ja. Trotzdem.
Wir sind auf das Kommen größerer Menschenmengen eingerichtet, also bringen gerne viele Leute mit.
Ja, na, ich hoffe mal, ich kriege das noch hin, dass ich dann zu euch komme. Ja.
Wir treffen uns auf jeden Fall dann in der Nähe des Amazon Towers an der Warschauer Straße. Da geht es dann schon los. Das ist so ein richtig schönes Symbol für so diese dystopischen Zustände, die wir haben. Direkt daneben ist die Uber-Arena und so ein ganzer das Platz, passt. Der aussieht wie ein öffentlicher Platz, voll mit Kameras alle 3 Meter. Und der gehört aber gar nicht uns, der Öffentlichkeit, der Stadt, sondern der gehört einem Konzern. Und das sieht nur aus wie normale Stadt und die Polizisten, die da patrouillieren, sind in Wirklichkeit Sicherheitsdienste, privat bezahlt.
Oh, das ist gruselig.
Machen und tun und lassen, was sie wollen. Und ja, also so in der Gegend gehen wir los, aber damit hat das Unsicherheitspaket jetzt nur indirekt zu tun.
Ja, da muss man irgendwie direkt so ein bisschen an Cyberpunk denken, so mit Arasaka Tower und.
ja,
genau.
Das passt.
Genau. Ja, das fühlt sich auch ein bisschen so an, wenn man da so durchgeht. Das ist irgendwie ein bisschen schauderlich. Es sieht alles sehr glamourmäßig aus.
Ja.
Es blitzt und blinkt, aber es ist, ja, da haben wir letztlich einen Rundgang gemacht. Da wurde ein Rundgang präsentiert für die Überwachungskameras. Wir haben da ein paar hundert Meter zu Fuß mit einer Gruppe abgelatscht und mal geguckt, wie viele Kameras es da gibt. Und die Gruppe, die gewonnen hat nachher, es war ein kleiner Wettbewerb, hatte dann allen Ernstes auf ein paar hundert Metern über 140 öffentliche Kameras, die da irgendwie den Raum, in dem man so lang geht, überwachen gefunden.
Ja.
Wow, dachten wir auch. Sogar die Älteren, die nicht mehr so gut gucken können und auch geguckt hatten und gezählt, kamen auf über 80.
Mhm.
Ja.
Das sind quasi Kameras, so, die Kameras überwachen.
Ja.
Kameras, die auf Kameras starren.
Ja.
Ja, Ja, und dann geht es weiter vom Amazon Tower dann rüber nach Kreuzberg und da ist ja der bekannte Ort, der gerade gern überwacht wird vom Berliner Polizeigesetz. Das ist das ASOG und da gibt es den Görli,
ja,
der Görlitzer Park, ne, ja, der ja auch durch die Presse schon gut gegangen ist.
Ja, immerhin, das hat funktioniert. Und da habe ich mich so gesehen gefreut, dass darüber berichtet wurde. Also es ist halt traurig, dass man sich da schon so drüber freuen muss, aber es passiert ja wirklich viel, so eher nicht in der Öffentlichkeit. Ja.
Ja, es gibt auch wirklich viel Widerstand da vor Ort und für die Leute ist das ultra unschön und niemand ist da sehr glücklich damit, dass das da so durchpoliziert wird, die ganze Stadt. Der Bezirk war auch nicht einverstanden, aber naja, was soll man machen, wenn der Senat das versucht durchzusetzen. Es gab Widerstand, es gibt auch weiter Widerstand. Und da ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen. Und dann geht es weiter zum Cottbusser Tor. Da ist halt jetzt auch ein ganz großer neuer Hotspot der Überwachung. Da werden Polizeiwachen eingerichtet und da werden jetzt Kameras mit Bewegungserkennung und Muster.
Mustererkennung, scheiße.
Hamburg und das auf so den belebtesten Plätzen der Stadt. Sehr unschön. Aber genau, das können wir uns nochmal angucken.
Ja, das wollen sie bei uns jetzt ja auch machen mit in den ÖPNV. Kameras mit Mustererkennung.
Naja, da sitzen krass, ja, die Armen drin, so gesehen. Das ist ja wirklich so. Die ÖPNV fahren, sind ja in der Regel jetzt entweder Leute, die sich kein Auto leisten wollen oder können, oder halt aus Überzeugung die
Terroristen
sind,
die halt
mit Nahverkehr fahren statt mit einem Auto. Und das sind dann genau die, die man halt analysieren muss.
Ja.
Furchtbar.
Ja, deswegen ist es irgendwie an der Zeit, dass wir mal ein bisschen was dagegen tun. Und genau das wollen wir machen. Also das ist so das Hauptding zum revolutionären 1. Mai, dass wir uns aufraffen und sagen, das ist nicht okay, wir wollen das nicht.
Und man könnte sagen, wir rebellieren gegen die Zustände, um das Känguru zu ziehen.
Das stimmt.
So sieht's aus. Ja. Ich weiß nicht, also euch ist wahrscheinlich klar, warum das irgendwie alles so ein problematisches Ding ist.
Aber ich finde, du kannst das trotzdem nochmal erzählen.
Ich erzähle einfach nur mal kurz, also vor allem beim biometrischen Abgleich, da geht es halt tatsächlich um den Abgleich von unseren biometrischen Daten mit Datenbanken der Polizei oder, wenn es irgendwie anlassbezogen ist, auch darüber hinaus. Da können die dann auch Sachen, die sie angeschleppt haben von Social Media und so weiter, verwenden. Und da können sie halt ab jetzt gucken, wer wir sind, ohne dass wir da groß was gegen machen können.
Ja.
Das führt im Endeffekt halt zu so einem Art Verlust der Anonymität im öffentlichen Raum, das, was da so passiert. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung für unsere Freiheit. Und dass Leute sich trauen zu sagen, was sie meinen, das geht jetzt weg. Bei
da gibt's
Versammlungen
ja,
dürfte das...
Ja, da gibt es ja auch Forschung zu, dass Menschen sich ja auch anders verhalten. Also wenn sie, also nicht mal, weil sie was planen, sondern nur, weil sie wissen, dass sie überwacht werden.
Genau, also der Schilling-Effekt halt. Ja.
Genau, wir müssen mal gucken, wie das dann bei Versammlungen zum Beispiel, Demonstrationen und sowas aussieht. Also so ein Kernbestandteil der Demokratie. Denn es kann ja sein, dass man Kameras von der Polizei so verhängen darf, verhängen muss dann und dass von daher Dinge schon ganz okay geregelt sind. Aber unsere Bilder, unsere Daten werden ja überall im Moment gemacht. Und wenn das hat es ja auch leider auf Demos und so sich eingebürgert, dass Leute halt total viel Fotos machen und sowas. Und wenn diese Fotos dann später irgendwo veröffentlicht werden, dann sind die jetzt also auch für die Polizei Material, um rauszufinden, wer war da, Zeitungsfotos und sowas. Das war früher so nicht erlaubt und das führt halt dazu, dass wir so eine Verdächtigungsgesellschaft kriegen, die gepowert wird von solchen technischen Geräten, die darüber hinaus auch noch extreme Fehlerraten haben. Also extrem heißt ja, schon bei 1% haben wir enorme Mengen von Leuten, die dann irgendwie falsch verdächtigt werden könnten. Das ja, geht gar nicht.
Ja, na, das schließt ja auch. Erstmal du.
Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, eben, wir hatten ja jetzt erst einen Fall in den USA vor ein paar Monaten, glaube ich, wo eine Frau irgendwie fälschlicherweise, ich weiß gar nicht mehr was, ich glaube Bankraub oder Finanzbetrug, irgendwie sowas, auf jeden Fall was relativ Schwerwiegendes ihr vorgeworfen wurde, und also aufgrund von KI. Genau, und dann ist sie halt ein halbes Jahr ins Gefängnis gewandert und hat Kontakt zu niemandem gehabt, niemand hat mit ihr geredet, und dann kam raus, sie war es gar nicht.
Ja.
Genau, es gab Fälle, da waren Leute entdeckt worden von der KI, und die waren aber in diesem Bundesstaat, wo sie entdeckt worden waren, noch nie gewesen.
Ja, genau, das war auch der Fall, ja, genau. Ja. Und vor allen Dingen, sie hat ja wirklich Haus verloren, Auto verloren, Hund verloren, also ja, also Job auch noch, nee, Auto glaube ich nicht, aber quasi Haus, Job und Hund verloren, also das ist schon echt heftig.
Ja.
Also ich meine, klar, wenn man, also es gibt ja auch jetzt schon Fälle, wo Leute natürlich zu Unrecht verurteilt werden und sowas, aber das macht es halt nicht besser.
Ja, genau, das ist so eins der Probleme mit KI, ne, dass wir da, oder dass Leute, die die benutzen, halt immer erstmal darauf vertrauen, dass die Ergebnisse schon irgendwie stimmen, und besonders wenn man unter Stress und Druck ist und hat viel zu erledigen.
Hat ja schließlich die Maschine gesagt.
Man vielleicht einfach nicht mehr genug hin.
Ja, ja, genau. Und die macht ja keine Fehler.
Ich kann mich ja auch nicht um alles kümmern.
Ja, ja. Oh Gott. Na, und wir hatten das gerade schon so schön mit der Fehleranfälligkeit. Wenn wir uns dann nochmal angucken, bei welchen Personengruppen die Fehleranfälligkeiten hoch sind, ist ja auch nochmal gruselig. Also marginalisierte Gruppen trauen sich ja sowieso schon weniger auf Demos, weil ihnen halt irgendwas passieren könnte. Also wir haben unsere Register für Menschen, die das Transsexuellengesetz in Anspruch genommen haben. Wir haben immer für Leute mit Migrationshintergrund halt die ganze Zeit schon mehr Diskriminierung. Und wenn du dann halt schaust, wie diese KI in Anführungsstrichen mit People of Color umgeht, die ja angeblich alle gleich aussehen. Ja, es ist halt auch super gruselig. Also, und selbst wenn es funktionieren würde, dann wärst du ja an dem Punkt, dass du diese Menschen halt auch schneller wieder rausziehen könntest. Ja, ach Gott.
Genau, die haben auch in diesem Gesetzespaket nochmal eine extra Rolle gekriegt, das war ja dann irgendwie klar, weil dieses ganze Ding auch aus dem Geiste der Verschärfung der Asylgesetze gekommen ist, unter der Ampel. Deren Gesichtsbilder dürfen recht umstandslos einfach so abgegriffen werden. Das ist tatsächlich etwas, was im Gesetz drinsteht. Das heißt, dass wir hier wieder die rechtlich schwächsten Personen ganz vorne an die Front der Überwachung geschickt werden und als Erste. Die dürfen einfach so ohne große Richtervorbehalte oder sowas durchsucht werden, digital.
Ja. Ich krieg's gerade nicht ganz auf die Reihe, aber auf alle Fälle bei den Erstaufnahmeverfahren war da jetzt ja auch schon geplant, dass da Gesichtsscans immer standardmäßig erstmal gemacht haben, um sie zu haben. Das ist halt auch total gruselig. Als wären es keine Menschen, sondern halt einfach so Artikel, die eingescannt und sortiert werden müssen. Es ist.
Kriegen alle noch einen Strichcode. Ja, nee.
Richtig. Wird auch nicht besser durch den zweiten großen Komplex halt mit der automatisierten Datenanalyse. Das sind halt diese Sachen, die wir unter diesem Herr der Ringe-artigen Gerät häufig verbuchen, und wo wir wissen, okay, das ist nicht nur die Firma Palantir, es ist halt generell eine sehr, sehr böse Technik, weil die alle Daten zusammenführt, die es irgendwo gibt, und sagt, ich schmeiß das mal hier rein und dann guck doch mal, ob du da irgendwelche Muster findest. Und da kann man sich überhaupt nicht gegen wehren. Die Zweckbindung wird dabei komplett aufgehoben. Wir haben auch da diese Intransparenz. Das KI-Problem ist hier noch viel größer, weil wir am Ende gar nicht mehr, sogar die Erkenntnisse dann haben, die vorgeblichen Verbindungen, von denen man nicht so genau weiß, wo die eigentlich genau hergekommen sind. Alle Quellen müssen angeblich irgendwie von der Polizei sein, aber in bestimmten Fällen dürfen sie auch sonstige Quellen nehmen. Und dann da eine KI draufzusetzen und zu sagen, ja, rate mal, was es hier oder sag doch mal voraus, dass es so hier an Verbindungen gibt. Hm. Das baut dann halt so Verdächtigungsnetzwerke auf. Und das ist auch so eine ganz neue Qualität. Wir sind nicht mehr in der Strafverfolgung oder in der Prävention. Also hier geht es sowohl um Prävention, mhm. ne, um Vorfeldsachen, als auch um Strafverfolgung. Und wir sind jetzt nicht mehr nur noch auf Täter und Taten, sondern wir sind jetzt unterwegs in diesen Gesetzen, um ganze Netzwerke zu finden. Und das heißt, jemand, der jemanden kennt oder irgendwo mhm. mal lokal, räumlich in der Nähe war, wo sich jemand aufgehalten hat, der verdächtigt wird, der wird dann durch dieses automatisierte System, das wir nicht verfolgen können, gleich weiter mit reingezogen und ist dann im Pool der Verdächtigen mit drin. Und im Grunde ist damit so die ganze Bevölkerung auf einmal
ja.
verdächtig.
Ja. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie man das...
Leute, die nichts gemacht.
Man sagt ja, ich weiß gar nicht, ich glaube mit sechs Sprüngen ist man um die ganze Welt irgendwie so, dass man, wenn man so die Bekanntenkreise mhm. nimmt. Also das ist unwahrscheinlich, dass da nicht einfach alle mit reinfallen am Ende, wenn man das so macht.
Genau. Und die Polizei versucht das auch tatsächlich technisch umzusetzen. Also nicht nur, dass sie halt diese Datenbanken dann haben, sondern sie wollen sie immer weiter zusammenlegen. Habe ich immer schon für eine riesen dumme Idee gehalten. Aber das wird jetzt sehr intensiv angegangen, das P20, das große Datenhaus der Polizei, was P20 heißt, weil es 2020 schon fertig sein sollte, Polizei 2020, mhm. hat nicht so richtig geklappt, aber inzwischen sind halt noch viel mehr Datentröge zusammengekommen. Sie nennen das Datenhaus, weil da dann eben die Daten der verschiedenen Behörden, Bundes- und Landesbehörden, ja, zusammen aufbewahrt werden sollen, voneinander getrennt. Ja, bestimmt, das klappt bestimmt super gut. Und allerdings auch untereinander vernetzt, dass man eben dann Erkenntnisse ziehen kann, wenn man verschiedene Datentröge untereinander mal anzapft. Und was da hinten rauskommt, ist aus meiner Sicht wahrscheinlich kein Datenhaus, sondern ein Datensee. Und wenn da dann noch externe Daten reinkommen, auch da sind die Datenflüsse jetzt super locker geworden und super offen. Dann kann man die ganzen Daten, die zum Beispiel von den Werbevermarktern reinkommen, von unseren Handys, ne, von unseren Wetter-Apps, die ganzen Standortdaten und solche mhm. Sachen, die es ja auf dem Markt frei gibt, die können dann auch mit reinbezogen werden in diese polizeilichen Analysen und das ist wirklich Dystopie pur.
Ich finde, das hat ein bisschen was von Buchstabensuppe. Weißt du, dann nimmst du einfach eine Kelle raus und dann guckst du mal, was für ein Wort rauskommt.
Ja. Ja, genau. Wahrscheinlich ach. Schuldig.
Ja, genau.
Ja, genau, schuldig schon was finden.
Ja, und ich weiß nicht, ob das einem Rechtsstaat so angemessen ist. Wir haben halt dann noch das... Das Rechtsstaatsprinzip ist ja auch in der Hinsicht dann total erschüttert, dass wir uns kaum gegen wehren können. Wir wissen häufig gar nicht, wenn wir irgendwo in Verdacht stehen. Das geht ja super schnell, dann vielleicht auch nur für ein paar Sekunden und dann kommt die nächste Iteration und dann sind wir schon wieder raus. Aber vielleicht sind wir auch noch tiefer drin.
Ja.
Das ist die größere Wahrscheinlichkeit. Hm. Und wir kriegen es gar nicht mit und wir können uns nicht dagegen wehren. Und das ist halt auch nicht rechtlich. Ne? Wir werden dann irgendwann verdächtigt, überwacht, weiß der Teufel und wissen nichts davon. Ist auch ein Riesenproblem.
Ja, oder unsere ehemalige Mitbewohnerin oder sowas und weil diese Netzwerke einfach zu groß dann gemacht werden, bist du auch mit dabei. Und so, das kommt ja auch noch dazu. Also, ja, ich finde immer, ja, ich muss da immer ein bisschen dran denken, wir hatten vor einer Weile Christian Preuter, der ist bei der letzten Generation und da haben wir auch über die Prozesse bei ihm und so geredet und wenn er so erzählt hat, wie auch seine Familie überwacht wurde, auch minderjährige Kinder, also die konnten für gar nichts irgendwas und das hat sich bei mir so eingebrannt, halt diese Beispiele natürlich auch, wenn du eine Person kennst, aber es ist ja wirklich, also du das ist ja das, was ich auch immer versuche, Menschen so klar zu machen, du musst ja selber gar nicht in Verdacht kommen. Geschweige denn, dass du irgendwas getan haben musst. Du musst ja nur einfach nicht im luftleeren Raum existieren und schon bist du mit einer Zielscheibe.
Ja, weil es gibt tatsächlich, also zumindest habe ich den Eindruck, es gibt wirklich Leute, die sind der, also die sind aus irgendwelchen unlogischen, unerfindlichen Gründen der Meinung, es kann ihnen nicht passieren, dass sie irgendjemanden überhaupt kennen, der vielleicht mal verdächtigt wird.
Das ist ein Quatsch.
Ja, erstens können sie es ja auch gar nicht wissen.
Ja.
Und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit immer kleiner, dass das irgendwie wirklich sein kann.
Ja.
Allein wenn man sich anguckt, ich habe nochmal geguckt, wir hatten schon, ich glaube 2017, bei den Funkzellenabfragen, die auch so in diese Datentöpfe mit reinkommen. Das heißt, die Listen von Leuten, die zu einer bestimmten Zeit bei einem bestimmten, Bereich in einer Funkzelle eingebucht sind. Da haben die in Berlin so viele Funkzellenabfragen gemacht, dass jede Person im Durchschnitt 32 Mal in einem Jahr, das war 2017 oder so rum, erfasst worden ist. Also die haben so viele Millionen Datenpunkte, dass im Durchschnitt jede Berlinerin da 32 Mal erfasst wurde. Ja, das. Also wer da noch glaubt, dass er außen vor bleibt, das ist ein bisschen naiv.
Das ist ein gutes Beispiel, das merke ich mir mal, weil ich sammle immer auch so ein bisschen Beispiele für solche Diskussionen. Das ist gut.
Ja, und in den polizeilichen Datenbanken, also in denen sind auch diese Sachen drin, wenn wir jetzt über die Bilder sprechen, da haben wir auch schon Millionen aufkommen. Also in der Inpol-Datenbank von der Polizei sind allein schon über 7 Millionen Bilder. Aber die gehen ja jetzt noch nach draußen. Ne? Die machen dann so Sachen wie bei Klette, dass sie so diese externen Unternehmen fragen mit ihren Bilddatenbanken, PIM-AI oder Clearview AI, die sehr verdächtige Geschäftsmodelle haben. Fand ich deswegen auch ein bisschen komisch, dass die PolitikerInnen dann gesagt haben, ja, die Polizei muss auch dürfen, was Journalisten dürfen.
Ja, wow.
Wobei nicht mal klar war, ob Journalisten das überhaupt durften, was sie da gemacht haben, denn diese Datenbanken bei PIM-AI immerhin um die 3 Milliarden Fotos, bei Clearview, wenn ich es richtig verstanden habe, um die 70 Milliarden Fotos von Menschen. Die sind ja nach EU-Recht total illegal erstellt worden.
Eben, und die Nutzung ist eigentlich auch illegal für die Polizei nach EU-Recht.
Das wäre demzufolge nicht recht.
Ja.
Und sie wollen es ihnen aber im Grunde jetzt schon erlauben. Da müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Finde ich gut, dass heute eine Klage erstmal gegen die Hamburger Datenschutzbehörde eingereicht wurde. Ich habe es heute erst erfahren von Neub, weil die gegen PIM-AI nie vorgegangen sind, obwohl sie wussten und auch überzeugt sind, dass die datenschutzrechtlich Riesenmist bauen. Ja, jetzt werden sie also zum Jagen getragen, hoffe ich doch mal. Ja, so muss man das machen. Deswegen, ich könnte jetzt sehr viele Details bringen, was alles gerade so schief läuft. Aber ihr wisst das ja auch und vielleicht wollen wir uns heute an diesem Feiertag lieber damit beschäftigen, was man denn dagegen tun kann.
Ja, das finde ich eine sehr gute Idee.
Ja.
Eigentlich das Schönere, wir sind ja nicht total alternativlos, was das betrifft. Wir können was machen. Also wir hier von dem Netzwerk Sicherheit ohne Überwachung, wir freuen uns total, wenn es noch weitere Gruppen gibt, egal wo ihr seid, egal wie viele, egal ob ihr rote Haare habt oder blond seid. Es ist uns alles egal, wenn wir an dieser einen Sache
zusammenkämpfen
können. Genau, dann seid ihr dabei. Wir brauchen keine Fotos und keine Fingerabdrücke. Die gibt es ja schon überall. Und zusammen haben wir vielleicht mal eine Chance, dass wir uns gegen all das zusammen wehren können. Denn was wir hier verhindern können, das ist halt, wir können möglicherweise Einfluss auf ein Gesetz nehmen, ne, was lassen wird. Und das ist schon so für mich so ein Königsweg, was man machen kann. Einfluss nehmen und versuchen, die Regeln für uns alle zu verbessern und dafür zu sorgen, dass das Überwachen von Menschen verboten wird und dass wir uns alle irgendwie an diese Regeln halten müssen und dass die Polizei dazu da ist, solche Regeln einzuhalten,
ja,
und nicht mal so auf gut dünken, mehr oder weniger willkürlich. Helene Fischer Konzert, kennen ja viele den Fall.
Ja, den bringe ich auch immer.
Die Daten der Nachbarin rauszusuchen, weil hab gerade nichts Besseres zu tun, sondern dagegen müssen wir halt was tun, ne? Gegen diese Machtungleichheit.
Ja.
Und das können wir auch. Also wäre schön, wenn sich uns noch Leute anschließen. Wir sind aber auch so oder so aktiv und wer Lust und Zeit hat, im Juni vorbeizukommen und bei der Demo mitzumachen, ihr seid super willkommen. Wir gucken, dass das zum schönsten Event des Jahres machen. Es wird Musik geben und Freude, Spaß und viele sonstige Dinge, auch wenn es ein sehr, sehr ernstes Thema ist. Und ja, wir auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehr laut und deutlich werden, ja, müssen.
Ich denke, das
wird gut. Ja, ich glaube auch, dass, also ich freue mich schon total drauf und ich weiß auch, dass viele Leute kommen werden schon. Ihr könnt aber auch generell natürlich über das Thema reden, über all die Gesetze, die wir jetzt im Moment haben, über die Überwachung, die ansonsten stattfindet. Wir können uns selber bilden, also ich bin ja auch dabei und andere hier aus dem Kleindatenverein und bei den Datenpunks. Wir helfen mit bei den DUTs, den digitalen Unabhängigkeitstagen, mehr Fediverse benutzen, statt irgendwie die alten Konzernsachen und sowas. Mhm. Demo-Hygiene betreiben und generell Datenhygiene, also nur die Daten raushauen, wo es wirklich wichtig ist. Bitte hört auf Demos andere Menschen zu filmen und zu fotografieren und das am Ende auch noch irgendwo auf Insta ins Netz zu setzen. Das hilft niemandem wirklich weiter und kann wirklich krasse Folgen für die Zukunft haben.
Ja.
Da ist halt echt kein Bewusstsein für einfach, mhm.
Genau, hatten wir gestern bei der Take-Back halt auch.
Ihr macht ja einen tollen Job. Ihr macht, ihr schafft das Bewusstsein, ne, bei den Leuten und das, ja, da müssen wir noch mehr werden und dann kriegen wir das auch bestimmt hin. Also wenn wir die Gesetze nicht ändern können, dann müssen wir halt auch digitale Notwehr machen, dann müssen wir halt uns selber um unsere Geräte kümmern. Aber Königsweg wäre natürlich, dass wir Regeln für alle hinkriegen,
ja,
dass wir uns in einer freien Welt geschützt und unüberwacht bewegen und aufhalten können und unsere Dinge regeln. Das fände ich toll.
Das wären eigentlich so schöne Schlussworte. Ja,
und auch sicher, aber halt ohne Überwachung.
Ja, ja, und vernetzen. Wir kennen uns ja jetzt auch hier aus der Vernetzung, bei der Datenfreude und so, das ist auch ganz wichtig.
Das ist auch so ein Punkt. Ich merke mal, es gibt so einen Irrglauben, weil man immer nur das Beispiel China sieht oder so und dann irgendwie Leute glauben, ja, aber das bedeutet ja auch, dass alles total sicher ist, wenn alles überwacht ist.
Das ist ein Quatsch.
So, also erstmal ist das natürlich eine sehr einseitige Betrachtung des Themas Sicherheit. Und zweitens ist das halt auch gar nicht mal so pauschal überhaupt richtig, weil es gibt halt auch Beispiele von Ländern, die krass überwacht werden, wo es eben nicht sicher ist. Auch nicht vor Kriminalität.
Na, A, das und B, warum soll Sicherheit Überwachung sein? Sicherheit wäre, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir alle genügend Wohnraum haben, dass wir uns unser Essen leisten können, ja, und sowas. Dass wir nicht Angst haben müssen, dass die Menschheit gerade das Klima komplett zerstört und dass bergeweise Leute keine Kinder mehr kriegen, weil sie einfach Angst haben, in diesen Endkapitalismus zu leben. Das ist alles Unsicherheit, aber das hat nichts mit Überwachung zu tun. Das kotzt mich an. Entschuldigung, kleiner Moment.
Ja, ja, das ist ein total zentraler Punkt. Also ich kann das echt voll unterschreiben. Und für mich habe ich ein bisschen so diese Gewohnheit angenommen, immer wenn ich irgendwo lese oder höre, das Wort Sicherheit oder Schutz, das durch Überwachung zu ersetzen.
Ja.
Und dann mal zu gucken, wie gut funktioniert das Wort jetzt noch. Und ich merke, dass das immer mehr das ist, was eigentlich da gerade passiert, wenn Leute irgendwo Sicherheit reinschreiben, dass sie eigentlich Überwachung meinen. Das ist ja halt so ein echtes Problem. Videoschutz heißt jetzt Videoüberwachung. Also sie nennen das jetzt um und sagen, dass das irgendwie was Tolles sei.
Also ich habe auch, ja, ich habe auch den Eindruck, dass, also es ist vielleicht auch ein bisschen pauschalisiert, aber so, ich habe manchmal den Eindruck, Leute, die halt wirklich dieses Pro, die so Pro-Überwachung auch argumentieren, dass eben, dass die auch ein sehr, also so ein Menschenbild haben, dass man einfach keinem Menschen vertrauen kann. Dass sozusagen alle sind schlecht und deswegen müssen alle überwacht werden.
Genau, alle verdächtig. Ja. Im Grunde sind wir ja auch alle verdächtig. Ja, und das ist so im Zug dieser ausufernden Überwachung. Überwachung ist immer billiger geworden.
Ja,
sie ist politisch, ist auch politisch billig, wenn man sagt, ich habe ja was getan, dann kann man immer, wenn dann doch mal was passiert, was häufig gar nicht abwendbar war, sagen, ich habe ja was getan. Die Kamera stand ja da und hat zugeguckt, wie was passiert ist. Wunderbar, hat das toll funktioniert. Ja. Und ja, ach, irgendwie geht das so nicht weiter. Nee, da müssen wir jetzt endlich mal
was tun.
Eine Linie ziehen und sagen, Schluss damit, wollen wir nicht. Denkt euch mal was Neues aus, so nicht.
Genau. Gibt ja auch andere Ansätze, will bloß keiner versuchen. Ist wahrscheinlich zu aufwendig, keine Ahnung.
Ja. Das sind halt keine einfachen Lösungen, ja. Das ist das Problem. So, aber wir haben jetzt gerade schon so schön gesagt, Schluss damit und wir müssen was anderes tun. Soll ich mal kurz erzählen, was denn alles ansteht neben der schönen Demo und natürlich die Demo nochmal mit rein?
Ja.
Okay.
Ja.
Was steht an?
Wir haben quasi ab heute Woche der Inklusion, also da, ja, Aufnahmetag. Also für euch läuft sie schon ein bisschen, wenn es dann draußen ist. In vielen Städten gibt es da Veranstaltungen zu. Schaut einfach mal auf der Stadtseite. In Dresden gibt es die Veranstaltung zum Beispiel auch auf der Stadtseite dazu. Kann ich jetzt besonders empfehlen, da wo ich selber drin hänge, am 4. Mai, also heute, wenn es rauskommt, die Folge, 19 Uhr, mache ich einen Fediverse-Kurs in einfacher Sprache, möglichst einfacher Sprache, mal gucken, wie gut mir das gelingt, an der Volkshochschule Dresden und im Rahmen...
Wie ist das? Ich muss kurz fragen, ist einfache Sprache nicht dieser Fachbegriff, den man nicht nehmen sollte, weil, wenn man da nicht ausgebildet drin ist?
Ja, das Problem ist, dass die Inklusionsbeauftragte bzw. da das Amt, was da gerade mit unterstützt, uns der Technikabteilung von der Volkshochschule diesen Titel gegeben hat.
Okay.
Und ich dann so schon mit meinem eigentlichen Betreuer aus der, ich weiß gar nicht, wie der Fachbereich heißt, IT und Computer oder sowas, das ist total überholt auf alle Fälle das Ding. Wir haben schon gesagt, na, wir machen vereinfachte Sprache und nochmal ein bisschen runtergedacht und die sich angemeldet haben, das sind aber Techies, die halt nur einfache Sprache brauchen. Das heißt, die verstehen die Fachbegriffe auch ein bisschen besser. Also es ist so oder so keine einfache Sprache, weil das schon IT-Menschen sind. Also okay. Ist eh ganz spannend.
Also genau, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, weil ich
also glaub, die sich angemeldet haben.
Korrigiert mich gerne, wenn ich da jetzt falsch
bin. Nee, das ist genau das.
Aber ich bin der Meinung, genau, einfache Sprache ist eigentlich dieser Fachbegriff und leichte Sprache ist meistens das, was man stattdessen sagt.
Ich sage jetzt immer vereinfacht, wenn es geht, weil uns der Titel gegeben wurde.
Ja.
Und passend zur Woche der Inklusion ist auch am 5. Mai Europäischer Protesttag für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Könnt ihr gerne mal gucken, ob bei euch da in der Stadt irgendwo Veranstaltungen sind. Also ist auch gerade besonders wichtig, weil wir haben ja die ganzen Kürzungen, die, glaube ich, vielen bekannt sind, gerade in dem Bereich.
Oh ja.
Es wurden jetzt auch Papiere nochmal da geliebt mit Menschenrechtsverletzungen. Ich verlinke euch da ein bisschen was. Da haben wir auch eine schöne Zuarbeit bekommen. Grüße an Murks an dieser Stelle. Genau, und in Dresden gibt es noch am 7.5. so eine Art Vereinsbörse, nenne ich es jetzt mal, im Stadtforum, heißt Barrieren überwinden. Das organisiert die PvP-Kooperation mit, aber da sind auch Vereine wie das Medienkulturzentrum da, die Omas gegen Rechts, der örtliche Chaos Computer Club mit Chaos macht Schule. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes, eine breite Abdeckung, Fuß- und Radentscheid ist da. Also bestimmt spannend, kommt da gerne mal vorbei und kommt da auch gerne vorbei, wenn ihr Materialien in einfacher Sprache zum Beispiel braucht für andere Menschen, denn da haben wir uns eine Fachübersetzung geleistet als Fraktion für die Vorstellungstexte der Vereine. Da bin ich ganz froh drüber, weil das haben dann Profis gemacht, nicht wie bei mir. Ja, am 7. Mai ist im Medienkulturzentrum der Digital Fight Club in Dresden, Nähe Kraftwerk Mitte mit Ingo Dachwitz. Es geht um digitalen Kolonialismus. Noch ein ganz anderes großes Minenfeld, wo Überwachung zwar mit reinspielt, aber wir auch viel Ausbeutung in dem Bereich haben, auch nochmal sehr spannend. Große Empfehlung an sich, Ingo hat auch ein Buch darüber geschrieben, das gibt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung gerade für 5 Euro. Es gibt keine Ausreden mehr, sich das nicht zu holen und zu lesen.
Naja doch, wenn man keine 5 Euro im Monat hat, aber ja.
Ja, ja, okay, schon. Aber irgendwer kann es dann für euch holen, bin ich jetzt der Meinung. So. Bibliotheken, es gibt keine Ausrede mehr. So. Dann ist noch die Pfingstcon zum Himmelsfahrtswochenende, was ich immer noch schön finde. Unsere Dresdner Rollenspiel-Convention vom 15. bis 7. Mai.
17.
17. Entschuldigung, nicht vom 15. bis 15. Das wäre sehr kurz. Das würde keinen Spaß machen. Am 29. Mai ist Tag der Nachbarschaft. Gibt es auch in vielen Städten was. Wir sind im Kursiv mit den Datenpunks, dem Strehner Stadtteil.
Die heute auch schon mal mehrmals erwähnt wurden.
Ja, richtig so.
Übrigens, da muss ich nochmal sagen, ich finde tatsächlich, also Kleindatenverein ist wirklich ein sehr, sehr toller Name.
Na, ihr seid ja die Parzelle, oder? Ja. Ich vergesse immer.
Genau. Ja.
Welche Nummer habt ihr nochmal?
Wir haben keine Nummern, das wäre ja
Parzelle Berlin.
Ihr seid einfach Parzelle Berlin.
Wir sind die Berliner Parzelle,
ja.
Genau, und das ist jetzt die Braunschweiger Parzelle,
so
die gerade ganz viel zum niedersächsischen Polizeigesetz
gemacht. Oh ja, das ist auch schlimm. Also das ist gut, dass die was machen, aber das ist auch schlimm, was da kommen soll.
Ja, aber die haben es total so aufbereitet, dass man mal ein bisschen erfahren kann, was da los ist und so.
Ja.
Ja, wir haben gesagt, Parzellen sind so das, wo man zwar so seinen eigenen Raum hat, man kann machen, was man will, aber man macht es zusammen mit anderen und das ist halt total wichtig.
Ich find,
und das,
ja.
Das klappt uns auch ganz super.
Ja, ja, und eure Selbstbezeichnungen sind sehr, sehr süß einfach. Ich mag das. Ja.
Vielen Dank, ja.
Ja, nachdem wir jetzt gerade was Schönes hatten, muss ich leider berichten, am 12. Juni tritt GEAS in Kraft. Es gibt aber noch ein paar Veranstaltungen dazu. Auch nochmal deutschlandweit in Dresden gibt es auch nochmal eine Protestaktion und nochmal eine Infoaktion, damit wir nochmal möglichst viele Leute daran erinnern, was das bedeutet, wenn wir GEAS haben. Alles ein bisschen furchtbar. Aber am 13. Juni ist es die große Demo in Berlin.
Yeah.
Immerhin.
Kommt alle.
Ja, kommt alle. Und wenn ihr da nicht hinfahrt, könnt ihr eventuell auch zum Westhangfest nach Gorbitz kommen. Aber da muss ich auch mal gucken, wo ich dann jetzt wirklich hingehe. Ja, dann bin ich fast schon rum mit meinen vielen Ankündigungen. Am 20. Juni ist die Queer Pride in Dresden. Auch eine wunderschöne Veranstaltung, kann ich allen sehr ans Herz legen. Und vom 4. bis 9. August ist das Fedicamp. Da kann sich auch wieder vernetzt werden. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Und zum Weitervernetzen haben wir auch die Datenspuren dann vom 18. bis 20. September. Der Call for Participation, also der Aufruf zum Mitmachen, ob jetzt Kunst oder Workshops oder Vorträge, ist immer noch offen. Reicht gern was ein.
Hm.
Zum Beispiel was über Unsicherheitspakete oder so. Ja, bin durch.
Sehr gerne. Genau. Wir treffen uns am 19. Wer Lust hat, es gibt Einhörner und Cookies werden natürlich gereicht für uns unverzichtbare Bestandteile.
Oh mein Gott, das ist so
am
lustig.
Im 19. Mai.
Stadtschloss in Moabit treffen wir uns da abends um 18 Uhr und steht auf unserer Website
okay.
auch drauf.
Okay. Am 19. Mai ist das, hast du gesagt?
Genau,
ja.
Und da wird es auch mehr Infos zum zum Unsicherheitspaket 2.0 geben. Genau.
Finde ich gut. Geht dahin.
Hört uns das alle.
Ja. Wie viel Platz habt ihr theoretisch, wenn euch die Leute jetzt die Bude. Also, es wird natürlich nicht passieren, uns hören jetzt auch nicht so viele Leute.
Die fahren auch nicht alle nach Berlin.
Ja.
Für die Demo haben wir sehr viel Platz, aber da in Moabit haben wir immerhin, also im Notfall könnten wir eine ganze Etage voll machen.
Oh krass,
machen.
Ja okay.
Wir wissen nicht eine Etage von was.
Normalerweise von einem Das, ja, Stadtschloss nennt sich das.
Oh, okay, das klingt groß.
Bürgerhaus. Aha. Ja, es klingt nach König und sie haben sogar eine Krone in den Flur gehängt. Die ist ein Kronleuchter im ganz wörtlichen Sinne.
Wow, das ist süß. Das klingt, ja.
Ich mag so Flachwitze.
Eigentlich ist es so ein ganz normales Wohnhaus, okay. So dieses, wie man das aus Berlin halt kennt, ne? Und so eine Etage davon, da sitzen wir dann auch mit vielen anderen coolen Gruppen, die da Sprachkurse machen oder allgemeine digitale Betreuung für den Alltag und so eine, ja, so ein Community-Zentrum. Und die Bibliothek ist da auch irgendwie nebenan direkt und hilft auch mit. Und ja, ist ein sehr schöner Ort. Genug der Werbung.
Kommt und fühlt euch wohl.
Ja. Ja, und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja. Es ist sehr angenehm bei euch hier in Dresden.
Ja, danke, dass du so spontan hier mitgemacht hast und dass wir hier schön nochmal über dieses große, furchtbare Thema aufklären konnten. Also ich habe mir jetzt tatsächlich bei der letzten Vernetzung gedacht, als Uni so positiv einfach von den Protesten erzählt hat und eigentlich diesen furchtbaren Unsicherheitspaket, dass wir ihn unbedingt deshalb einladen müssen, weil du erzählst ganz schlimme Sachen, aber ich fühle mich danach gar nicht so kaputt. Ich weiß nicht, ach, irgendwas ja, an deiner tun. Art ist so. Es gibt so Hoffnung. Ich finde das total gut.
Ja.
Ja, wir sind noch mehr hier, die sowas machen. Also hier so, ich muss mich total bedanken bei Penny hier von der AG Unsicherheit, die ganz viel so Vorbereitungsmaterial gemacht hat.
AG Unsicherheit klingt auch sehr lustig.
Ja.
Die sind auch super cool, die Leute. Das ist so eine der Gruppen, die mit im Netzwerk ist. Und wir alle, ja, haben irgendwie noch eine ganze Menge Energie und freuen uns auf weitere Leute, die noch mitmachen wollen.
Sehr ja, ich kann auch sagen, ich habe das, glaube ich, hier auch schon mehrfach gesagt, es ist auch so, wenn man, also mir hilft, also im Gegenteil, mich einzusetzen sozusagen, gibt mir auch Energie, also sozusagen, weil ich halt mich nicht mehr so hilflos fühle, weil ich halt, also auch wenn ich vielleicht praktisch gesehen vielleicht immer noch relativ hilflos bin, aber sozusagen, aber man tut irgendwas und das hilft, finde ich, sehr,
auf jeden Fall,
mit solchen Situationen umzugehen.
Ja, voll. Das ist so.
Ja.
In dem Sinne, geht raus und tut etwas zusammen, ihr Lieben.
Bildet Banden.
Ja.
Oder schließt euch bestehende Banden an.
Ja, genau.
Alles klar. Lieben Dank an euch.
Danke dir.
Dann tschüss.
Und schönen Urlaub.
Danke.
Ciao.
Tschüss.